diese Radikalisierung, die da stattfindet, ist eine Art Zerstörung der sozialen Marktwirtschaft, der gemäßigten Marktwirtschaft. Aber in den Köpfen ist ja das Denken, dass es richtig ist, dass die Unternehmen alles oder die Akteure, nicht nur die Unternehmen, alle Akteure, alles daran setzen, dass die Gewinne so hoch wie möglich sind. Und dann kommt irgendwie das ethisch Richtige dabei hinten raus. Und ich frage dann mal, aha, wenn das so sein sollte, wer sorgt denn eigentlich dafür? Die Akteure jetzt selber ja nicht. Die schauen ja nur auf ihr eigenes Wohl. Wer sorgt dann in diesem ökonomistischen Denken dafür, dass es ethisch richtig geschieht? Wer ist das Subjekt der Moral, ist jetzt die Fachfrage dabei. Die Akteure selber ja nicht, wir nicht, wenn wir jetzt Unternehmer wären. Wie bitte? Nein, nicht die Rahmenordnung. Das sieht nur bei Homann so aus. Homann ist natürlich, wenn so argumentiert wird, die Leute haben alle irgendwie ihren Adam Smith mitbekommen. Adam Smith tut man zwar Unrecht mit diesem einzelnen Zitat, es ist die unsichtbare Hand des Marktes, vielleicht haben Sie davon gehört. Die Vorstellung dieser Marktordnung, die sorgt dafür. Wir kennen genau dieses Denken, kommt bereits im Wohlstand der Nationen 1776 geschrieben und das hat die Volkswirtschaftslehre geprägt, dieser Satz. Adam Smith schreibt da, tatsächlich fördert der Einzelne nicht bewusst das Allgemeinwohl. Er tut nicht bewusst das ethisch Richtige, aber unbewusst offenbar. Er strebt lediglich nach eigenem Gewinn und zwar je höher, desto besser, Gewinnmaximierung. Und er wird in diesem wie auch in vielen anderen Fällen von einer unsichtbaren Hand geleitet, um einen Zweck zu fördern, den zu erfüllen, er in keiner Weise beabsichtigt hat, nämlich das Allgemeinwohl zu fördern oder das ethisch Richtige zu tun. Wer sorgt also dafür, dass es ethisch richtig geschieht? Der Markt, die unsichtbare Hand. Der Smith stand an der Schwelle zur Moderne, der glaubte tatsächlich, dieser Markt ist vom lieben Gott eingerichtet worden. Schaut doch her, wie wunderbar das funktioniert. Allerdings nur dann, wenn die Leute auch tatsächlich strikt nach ihrem Eigeninteresse streben. Das Subjekt der Moral ist also ein metaphysisches, vormoderne Konzeption. Nicht wir selber bestimmen, nach reiflicher Überlegung, was ethisch richtig ist, sondern dieses große Zusammenspiel auf dem Markt. Also die Metaphysik, Ökonomismus und Metaphysik des Marktes ist letztlich das Gleiche. Was ist Metaphysik? Metaphysik ist ein vormodernes Denken, ist die Annahme, so definiere ich den Begriff, ist die Annahme einer übermenschlichen Kraft, die das ethisch Richtige für uns Irdische gleichsam erstens verbindlich vorgibt oder definiert, sagt, was ist das eigentlich genau, und seine Einhaltung effektiv sicherstellt. Das ist der Ökonomismus. Und darum ist eigentlich dieses Konzept ist eigentlich ein heteronomes, kein autonomes, ein vormodernes Konzept. Nicht wir selber bestimmen, was ethisch richtig ist, sondern wir lassen uns das vorgeben. Ich lasse diese Folie aus Zeitgründen, ich schaue mal auf die Uhr. Ja. Jetzt haben wir vielleicht, hoffe ich, eingesehen, dass diese Marktüberhöhung eigentlich nicht rechtfertigungsfähig ist. Natürlich kann es eine andere Möglichkeit geben, ich glaube zwar nicht, aber das ist auch das, was sozusagen in den Lehrbüchern steht oder da herausgeholt werden muss. Heute steht das selten ausdrücklich da drin. Wir sollten aber den Markt besser verstehen. Was steht eigentlich mit der Marktlogik ethisch auf dem Spiel? Sie erinnern sich an meine Eingangsfrage, welchen Status soll der Marktlogik gegeben werden? Sicher nicht der Status des Marktprinzips, des Moralprinzips. Also der Markt ist ganz sicher zu relativieren. Sie haben vielleicht schon verstanden, dass die Botschaft dabei ist, ja, marktfremden Gesichtspunkten ist Raum zu geben. Vor allem die Gesichtspunkte der Fairness. Aber was passiert eigentlich auf dem Markt? Wo ist eigentlich das ethische Problem? Der Markt ist zunächst mal Tausch. Jetzt meine ich mit Tausch nicht sogenannte Bartergeschäfte, was weiß ich, Weizen gegen Reis oder was weiß ich, oder Schweinehälften, sondern natürlich geldvermittelter Tausch. Kaufen, verkaufen, Tausch. Milton Friedman, das politische Prinzip, das dem Markt zugrunde liegt, ist die Einstimmigkeit, die Zustimmung beider Seiten. In einem idealen freien Markt, der auf Privateigentum basiert, kann niemand einen anderen zu etwas zwingen. Alle Kooperation ist freiwillig, alle Kooperationspartner oder Tauschpartner profitieren oder sie brauchen nicht teilzunehmen. Du musst ja nicht kaufen oder du musst ja nicht verkaufen. Keiner zwingt dich doch dazu. Wo ist eigentlich das Problem? Und beide Seiten profitieren. Win-win. Da schon die Frage natürlich. Ja, ist tatsächlich so. Beide Seiten profitieren. Und sind die Verhältnisse noch so dreckig, wenn wir mit Markt zu tun haben und nicht mit Sklavenarbeit zum Beispiel, profitieren, geht es beiden Seiten besser als ohne diese Tauschbeziehung. Das muss ich schon mal klar machen. Jetzt könnte man natürlich, wenn ich an Sie anknüpfe, sagen, das ist schrecklich unsolidarisch, richtig. Aber ich würde nicht mit dem Begriff der Solidarität sprechen. Sondern der Begriff der Solidarität ist mir viel zu schwach da. Sondern die Fairness. Ich könnte jetzt sagen nämlich, aha, aber okay, beide Seiten profitieren davon. Für beide ist es besser als ohne diese Tauschbeziehung. Vom Betrug mal abgesehen natürlich. Aber geht es dabei fair zu? Und daran gibt es begründete Zweifel, würde ich mal sagen. Fairness, unter Fairness verstehe ich eben eine strenge Pflicht, nicht wie die Solidarität. Die ist nicht so, das ist nicht so streng wie die Fairness. Die Fairness ist, Fairness-Fragen sind Fragen danach, ob die Wertschöpfung auf all diejenigen, die zu ihr beigetragen haben, sind ja Beteiligte, leisten ja, der eine zahlt, der andere leistet. Denken Sie an den Kernvertrag, Tauschvertrag zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Der ist nicht unbeteiligt, der hat ja gearbeitet. Wird der fair entlohnt oder kriegt er zu wenig? Also ist die Wertschöpfung auf all diejenigen, die zu ihr beigetragen haben, fair aufgeteilt worden? Das ist die Frage nach der Fairness der Primärverteilung übrigens, die kaum je gestellt wird. Ich habe hier mal eine Grafik, in der Sie vielleicht ermessen können, wie sich die Verhältnisse verändert haben. Das ist eine Grafik jetzt für die Vereinigten Staaten, für die USA. Ich habe keine entsprechende Grafik für Deutschland oder europäische Staaten. Ich glaube mal, ich komme sofort darauf, ich glaube mal, dass es sich nicht ganz so gravierend verhält wie in den USA, aber in der Stoßrichtung auch hier so. Also hier sind 5% Gruppen, finden Sie da. Die untersten 20%, die tiefsten Verdiener und die höchsten Verdiener. Und da sind nochmal die obersten 5%, die am höchsten verdienen. Und das sind jetzt die Zeiten hier, Nachkriegszeit bis 79, 47 bis 79. Sie sehen da, das war die Zeit des Wohlstands für alle. Alle haben in dieser Zeit ihr Einkommen praktisch verdoppelt. Und die da oben, die haben eigentlich weniger als das Doppelte bekommen. Die hatten vorher vielleicht schon ganz viel, aber es wurde etwas glatter, die Verteilung. Das war die Zeit des Wohlstands für alle, nicht nur in den USA, überall in den entwickelten Volkswirtschaften. Ich spreche hier nur von den entwickelten Volkswirtschaften. So, und dann kam 1979 bis 2005, Thatcherism, Reaganomics, die neoliberale Wende, wie man so sagt. Und da haben wir diese Einkommensverteilung. Die untersten Prozent verdienen real weniger. Es gibt Untersuchungen, die sagen, ein amerikanischer Industriearbeiter verdient heute real weniger als 1975. Müssen wir vorstellen, weil die alle viel länger arbeiten, vor allen Dingen auch, also pro Zeiteinheit, also nicht insgesamt vielleicht. Und natürlich die Working Poor sind hier sind die Hartz-IV-Empfänger, jetzt für Deutschland gemessen, also ich habe jetzt, ist keine Grafik für Deutschland. Ja, das nur als kleiner Hinweis, was heißt, okay, man könnte sagen, das sind alles Tauschverträge, Einkommen sind immer ergibt sich aus Tauschverträgen, ist ja trivial, aber ist das fair verteilt? Ich hätte da große Zweifel daran, dass das fair verteilt ist. Obwohl, ich sage gleich, dafür gibt es keine Messung in irgendeiner Weise. Aber das ist eben die Frage, die systematisch zu stellen ist, gegenüber dieser Tauschseite. Okay, ist es vorteilhaft, frei und ist es frei, keiner wird gezwungen, aber ist es fair? Die Frage ist natürlich systematisch zu stellen. Aber damit bin ich ja noch gar nicht fertig. Der Markt ist eben nicht nur Tausch, sondern der Markt ist immer auch Wettbewerb. Und dann wird es erst richtig heiß. Der Wettbewerb oder der wettbewerbliche Marktprozess ist, so hatte Josef Adolf Schumpeter formuliert, ein Prozess schöpferischer Zerstörung. Und diese beiden Seiten sind einfach zwei Seiten der gleichen Medaille. Die Schöpfung, ich bleibe mal so hier, die Schöpfung, das ist der Tausch. Win-win für beide Seiten. Ist vorteilhaft, vielleicht ganz unfair, aber vorteilhaft. Zum Beispiel die Schaffung von Arbeitsplätzen ist Schöpfung. Da suchen wir alle ja so danach, hoffentlich werden die Arbeitsplätze geschaffen, hoffentlich wird geschöpft. Aber die Botschaft von Schumpeter, die Ökonomen, ich spreche jetzt mehr von den Volkswirten, nicht verstanden haben, ist, dass die Schöpfung immer mit der Zerstörung verbunden ist, und zwar zwingend. Und das ist der Wettbewerb. Also, die Schaffung von Arbeitsplätzen führt unausweichlich zu einem Druck in Richtung auf die Zerstörung von Arbeitsplätzen an anderen Orten. Das heißt, das Problem ist nicht nur, ob es fair dazugeht, sondern das Problem ist auch, da werden Arbeitsplätze geschaffen, vielleicht ganz schlechte Bedingungen, aber immerhin besser als nichts, könnte man sagen. Aber gerade dadurch wird der Wettbewerb weiter angeheizt. Das ist das Problem, was Ökonomen einfach nicht sehen möchten. Die Ökonomen betonen nur die Seite und sagen uns, was man alles tun muss, damit endlich die Arbeitsplätze geschaffen werden. Steuern senken, was weiß ich alles tun, damit dem Kapital gut geht. Damit die endlich 25% statt nur 18% kriegen. Aber sie vergessen dabei, dass in der Weltwirtschaft, damit eben auch Wettbewerbsdruck ausgeübt wird auf andere Beschäftigungen. An anderen Orten, wir wissen nicht wo. Insofern müsste man sagen, im Wettbewerb gibt es nicht nur zwei Lachende, sozusagen die Win-Win. Ja? Der Arbeitgeber, da kannst du mal durchspielen mit dem Win-Win. Geschaffene Arbeitsplätze, das sind mehrere, das sind so Win-Win-Win, könnte man vielleicht sogar sagen. Also da ist der Arbeitnehmer, der hat endlich ein Einkommen, könnte man sagen. Da ist der Arbeitgeber, der hat ein Kapitaleinkommen. Und da gibt es auch die Kunden, die kriegen wunderschöne neue Produkte. Das ist aber nicht möglich, ohne dass ein anderer dem anderen ein Einkommensstrom streitig gemacht wird. Das ist ja in einigen Bereichen trivial, in anderen Bereichen nicht trivial. Es geht nicht anders. Also insofern gibt es im Wettbewerb immer zwei Lachende, vielleicht auch drei, Win-Win, freuen uns alle, aber es gibt eben auch immer Verlierer. Win-Win, Lose, einer verliert. Der Wettbewerb schafft Gewinner und Verlierer, ist ja trivial. Aber das ist die genaue Logik, die dahinter steckt. Darf ich mal, wie lange ist meine Zeit noch? Okay, gut. Dann machen wir das doch mal, spielen wir das durch. Ich hoffe, es ist nicht zu schwierig. Hans-Werner, jetzt habe ich ein Beispiel. Hans-Werner Sinn, kennen Sie nämlich an alle, der bekannteste Ökonom Deutschlands, darf man wohl sagen. Der versteht das nicht. Beispiel. Nehmen Sie hier halt die Polen. Ich möchte gar nicht das in Zusammenhang bringen mit Fragen der persönlichen, der freien Wahl des Landes, in dem man gerne lebt und arbeitet vielleicht. Aber man kann das auch für andere Beispiele durchspielen. Ich hoffe, Sie können entsprechend abstrahieren. Wenn die Polen oder wer auch immer bereit sind, billig für die Deutschen zu arbeiten oder für wen auch immer, haben die deutschen Kunden den Vorteil. Handwerksleistungen, der Service in Gaststätten und viele andere Güter und Dienstleistungen werden billiger. Freuen müsste alle wir deutschen Kunden, oder? Alles wird billiger. Endlich mal diese hohen Preise auf den Gaststätten weg, weil da irgendwie die Polen einfach das so günstig machen. Jetzt kann man sich fragen, haben denn wirklich alle deutschen Kunden einen Vorteil dadurch? Ein paar eben nicht. Nämlich die, die vorher die Gaststätten bedient haben oder die Handwerksleistungen geleistet haben oder was immer getan haben, die werden nämlich verdrängt. Das ist doch trivial. Man kann immer fragen, es wird ja häufig über Kosten gesprochen, man bezahlt dann einfach weniger. Man senkt seine Kosten, kann man auch sagen. Kostensenkungen scheinen oftmals, wird so gesprochen, Kostensenkung ist immer gut, wir freuen uns, alles wird billiger. Aber Kosten sind immer, was für mich Kosten sind, sind für andere Einkommen. Also wenn ich Kosten senke, dann verdient irgendjemand weniger. Das ist ein einfaches Beispiel für diese Zerstörung. Ich selber habe sozusagen Schöpfung, zahle weniger, aber andere sind dabei Verlierer. Unmittelbare Zerstörung von Einkommenspositionen. Also nicht vollständige Zerstörung, aber Druck auf andere Einkommenspositionen. Jetzt freuen wir uns doch alle über diese wunderbare Welt des Wohlstandes, des Güterwohlstandes. Und woher kommt das eigentlich? Das kommt gerade aus dieser Zerstörung. Und sonst nichts. Es kommt aus dem, es kommt nicht darum. Wir haben uns schön eingeführt. Wir haben uns nicht entschlossen, das zu tun. Wir stehen da unter Druck. Aus diesem Prozess heraus ergibt sich das. Gehen wir weiter mit Hans-Werner Sinn. Jetzt gibt er dann doch zu, okay, natürlich haben die einheimischen Arbeitskräfte in den Gaststätten und so weiter, die direkt mit den Polen konkurrieren, einen Nachteil, weil ihre Löhne unter Druck kommen. Okay, immerhin gibt er das zu. Und die sind natürlich auch Kunden übrigens, verdienen jetzt aber weniger, werden vielleicht Hartz-IV-Empfänger. Doch ist das kein volkswirtschaftlicher Nachteil, sagt Hans-Werner Sinn, so, weil ihm ein bis auf den letzten Cent identischer Vorteil der Kunden und Arbeitgeber der einheimischen Arbeitskräfte gegenübersteht. Was hieran bemerkenswert ist, dass Hans-Werner zugibt, das ist ja ein Nullsummenspiel. Was die einen jetzt weniger bekommen, bekommen die anderen jetzt mehr. Das ist einfach eine Umverteilung. Man kann jetzt fragen, wer genau diesen Extrakuchen bekommt. Ja? Wahrscheinlich, also der einfachste Fall ist, die Preise bleiben gleich und die Gewinne steigen. Vielleicht könnte man sagen, die Gewinne steigen vielleicht ein bisschen und die Kunden haben auch noch einen Vorteil. Aber dann haben die Vorteile, die finanziellen Vorteile, die einerseits die Arbeitgeber haben durch höhere Gewinne, andererseits die Kunden, die ihren Kaffee für 20 Cent billiger bekommen, was auch immer. Dieser Vorteil ist genau das, was die bisherigen Angestellten verlieren, weil die jetzt arbeitslos geworden sind. 1:1. Hans-Werner Sinn hat vollkommen recht, genauso verhält es sich. Der Wettbewerb ist ja zunächst mal Nullsummenspiel, richtig. Also da ist kein Wachstum passiert. In diesem Beispiel ist kein einziges ist die Wirtschaft in der Nachvolkschaft der Gesamtrechnung kein bisschen gewachsen. Woher kommt das Wachstum? Die Frage stellen heißt beinahe, sie zu beantworten. Die jetzt unter Druck geraten sind, denen bleibt ja gar nichts anderes übrig, als sich neue Einkommensquellen zu erschließen. Dem bleibt gar nichts anderes übrig, als sich neue Einkommensquellen zu erschließen. Und wenn ihnen das gelingt, was weiß ich, die werden vielleicht Ingenieure, ziemlich unwahrscheinlich, oder können alles Mögliche machen. Wenn ihnen das gelingt, wenn sie dann eine neue Einkommensquelle erschließen, erst dann wächst die Wirtschaft. Das Wachstum beruht also auf Druck, auf Wettbewerbsdruck, natürlich. Das fällt nicht vom Himmel. Wettbewerb ist Zwang. Aber eben nicht, jetzt könnte man meinen, der Zwang zur Hinnahme bestimmter Zustände wie Arbeitslosigkeit oder Einkommensarmut. Das ist nicht zwingend. Alles kann möglich gemacht werden. Und die Zustände können wir sagen, ja, wie schrecklich ungerecht ist das denn eigentlich? Das ist gar nicht zwingend. Die Leute können sich ja aus eigener Kraft wieder hocharbeiten. Darum geht das Problem eben tiefer. Das Problem sind letztlich nicht messbare Zustände. Wobei es ist in der gegenwärtigen Konstellation schrecklich unwahrscheinlich, dass diese Leute, die da unten an dieser Kurve sind, die da sind, dass die schaffen irgendwie, dass diese, die hier sind, es schaffen, hier wieder hinzukommen. Das ist schrecklich unwahrscheinlich, aber im Prinzip möglich. Dadurch, dass sie eben mehr schaffen. Dass sie eben ihr Verliererstatus nicht hinnehmen. Ich will nur damit sagen, das ist das Problem des Marktes. Das Problem ist das Unternehmertum. Ich komme sofort darauf. Aber jetzt nochmal zum Geheimnis des Wachstums, denken Sie politische Programme, wobei es gibt eine gewisse Zurückhaltung auch. Sarkozy hat eine Kommission, Stiglitz-Kommission und Sen war auch dabei eingerichtet und hat mal gefragt, ja, ist das Wachstum denn eigentlich gleichzusetzen mit dem Wohlstand irgendwie für alle? Immerhin gibt es Hinterfragen dabei. Aber es gibt nach wie vor, ohne Wachstum ist alles nichts. Merkel, glaube ich, nach wie vor aktuell. Ich weiß gar nicht, ob es noch der Stand der Dinge ist, aber es hat sie mal vor kurzer Zeit gesagt. Und was sind eigentlich dabei die Kosten dieses Wachstums? Wo kommt das eigentlich her? Und das ist eine genuin wirtschaftliche Frage, die sonst kaum je gestellt wird. Also erst wenn es den von wettbewerblicher Zerstörung Betroffenen gelungen ist, eine neue Einkommensquelle zu erschließen, wächst die Wirtschaft. Ich lasse das Weber-Zitat weg, ohne es vorzulesen, und sage Ihnen, ist Weber schon lange erkannt, einiges davon. Warum? Das Problem dabei ist, wir können nicht so genau sagen, von wem der Druck ausgeht. Und darum sagen wir nicht, hör mal, du gibst Druck auf mich, gibt's schon auch, gibt's schon Streiks und so weiter, du bist verantwortlich und das nehme ich gar nicht hin. Sondern der, der uns unmittelbar unter Druck setzt, der kann häufig sagen, ich bin ja auch unter Druck. Oder es sind zu viele, wer soll man da ansprechen? Also ist eben dieser Druck, den der Wettbewerb auf uns ausübt, ein unpersönlicher Druck. Der Wettbewerb läuft instanzlos ab. Da gibt es keine Instanz, die ich anrufen könnte. Übt doch nicht den Druck auf mich aus. Die ist schwer zu finden. Also sind wir auf uns selbst zurückgeworfen. Also wird Verantwortung zur Eigenverantwortung. Selbstschuld. Der Zwang wandert so ins Innere des Individuums. Es gibt tatsächlich Bücher. Arbeitslos, Bindestrich, Selbstschuld. Und gibt dann Tipps, wie man sich eben eigenverantwortlich aus dieser Situation herausarbeitet. Also die Kosten des Wachstums, der Kostenbegriff ist nicht ein ökonomischer Begriff, den ich hier ins Spiel bringe, sondern es gibt noch sozusagen nicht nur die schöne A-Seite, das Wachstum, und wir sind alle froh darum, sondern es gibt immer auch eine Rückseite. Und das ist sind letztlich nicht die Einkommensdisparitäten, sondern es ist letztlich das Unternehmertum. Unternehmertum definiere ich hier, so wie es die Ökonomen auch tun. Ich sage es mal ohne die Zitate. Unternehmertum ist sozusagen eine innere Einstellung, die Einstellung der Eigenverantwortung und natürlich die Bereitschaft, sich die Fähigkeiten anzueignen, um im Wettbewerbsspiel doch irgendwie mitspielen zu können. Unternehmertum ist das, was man tun muss, um die eigenen Möglichkeiten des Zahlens wieder aufzufrischen. So formuliert das Luhmann. Ja? Wenn man arbeitslos geworden ist, dann muss man das wieder auffrischen gleich. Da muss man also eine neue Einkommensposition sich suchen. Die Suche und die Ausschöpfung von Einkommenschancen, die der Eigenart des Kapitalismus am besten angepasste Art der Lebensführung. Das ist der Unternehmer, der Lebensunternehmer. Für den wird das Leben zu einer Humankapitalinvestition, in die es zeitlebens zu investieren gilt. Und das sehen auch Ökonomen so, nur finden die das ganz in Ordnung. Der Wettbewerb ist ein Prozess der Erziehung. Nicht wir erziehen autonom, sondern da gibt es eine andere Kraft, der den Menschen antreibt, dem rationalen Menschen und damit dem Homo economicus ähnlich zu werden. Das heißt, der Wettbewerbsprozess ist eine Kraft, die uns sozusagen gleichsam sozialisiert, weil wir merken ja, wenn man nicht die richtigen Einstellungen mitbringt, dann ist man auf der Verliererstraße. Also lernen wir werden sozusagen vom Wettbewerb erzogen zum Homo economicus, zum Lebenskalkulierer, der die eigene Biografie und auch die der anderen kalkuliert, der immer mehr in die Richtung Gewinnmaximierung sich sozialisiert, weil er merkt, wenn er das nicht tut, dann ist er auf der Verliererstraße. Das ist das Problem des Marktes. Aus der Sicht von Helmut Arndt ist der Homo economicus der Inbegriff von Rationalität, von Vernünftigkeit. Das ist unter Ökonomen Common Sense. Hat sich heute ein bisschen geändert, aber schauen Sie, heute gibt es dann die Diskussion, die sagt dann, aha, die Menschen sind ja gar nicht rational. Es gibt eben Animal Spirits, so wird dann gesagt, also Irrationalität. Das heißt, Ökonomen sehen Vernünftigkeit definiert durch Eigeninteressestreben, durch die Verletzung des kategorischen Imperativs, wenn man so will, durch kalkulatorische Einstellungen. Andere werden, man kann es auch immer so definieren, andere werden betrachtet, sind sie für mich eine Chance oder ein Risiko? Und wenn eine Chance ist, mit dem treibe ich Geschäfte. Wenn ein Risiko ist, der kommt nicht raus. Das ist Homo economicus. Das wird er natürlich so nicht formulieren. Ja? Er wird sagen, das ist eben rational. Tue ich doch hier auch. Ja, natürlich. Ist es nicht klar, dass ich das kritisiere? Das kritisiere ich im Grund und Boden. Die Radikalität, die sozusagen in diesem Prozess steckt, kritisiere ich. Nicht wir sind autonome Herren, sondern wir werden von einer Kraft bestimmt. Merken wir gar nicht. Instanzlosigkeit des Marktes. Freiheitsverlust. Das ist der Grund, warum der freie Markt zur Unfreiheit führt. Ja, wenn man so will, die Sachzwänge. Ja, Wettbewerb nicht adressierbar. Wir glauben dann, wir sind doch vernünftig. Dabei folgen wir einem Zwangszusammenhang, von dem man ja natürlich sagen muss, dieser Druck hat uns diesen Wohlstand beschert, aber wir müssen auch die andere Seite sehen und sonst sind wir Gefangene dieses Prozesses. Und jetzt, also der Wettbewerb zwingt zur unternehmerischen Lebensform und ich bin jetzt übrigens gar nicht pauschal gegen Unternehmertum, aber gegen die Überhöhung. Wenn das Leben sozusagen zur Humankapitalinvestition wird, wir uns selbst verdinglichen, dann ist das hochproblematisch, ethisch gesehen. Und man könnte jetzt zunächst mal sagen, okay, warum ist das problematisch? Das ist zunächst mal einfach anstrengend. Nicht umsonst hat die WHO die neue Volkskrankheit Stress zu einer der größten Gesundheitsgefahren des 21. Jahrhunderts erklärt. Schauen Sie an, gehen Sie auf die Website. Was sehr interessant ist, die Website, es gibt eine Website von der EU-Kommission oder einem Büro, wie auch immer das genau heißt. Die sagen, der Stress wird weiter zunehmen. Warum wird er weiter zunehmen? Weil der Wettbewerb weiter zunimmt. Unaufhaltsam. Die Frage ist, halten wir den Wettbewerb auf, das heißt nicht schaffen wir ihn ab, sondern begrenzen ihn, ja oder nein, darauf läuft es hinaus. Mäßigung des Marktprinzips, darauf läuft all meine Normativität hinaus. Zeigen, das Marktprinzip ist nicht rechtfertigungsfähig. Worum geht es praktisch? Es geht um die Mäßigung des Marktes. Oder wie ich zu Anfang formulierte, darum dem Markt einen Status, welchen Status, nicht den Status eben eines Prinzips, sondern einen relativen Status zuzuweisen. Und dazu gehört auch jetzt diese Frage, ja, Stress und so weiter. Das ist schon keine unwichtige Frage, aber ich glaube, es geht noch um viel mehr, nämlich um die Umwandlung von Individualität hin zum unternehmerischen Selbst. Und die Folge dieses ungebremsten Wettbewerbs ist eben die Ökonomisierung der Welt. Und Ökonomisierung heißt eben Elimination dieser Markt- oder man kann auch von rentabilitätsfremden Gesichtspunkten sprechen. Die sind ja schon da. Wir hoffen ja mal, dass es in dem Markt einigermaßen anständig zugeht. Die Leute haben Gewinne gemacht, Vorteile, Marktvorteile erzielt, aber es war nicht alles, was sie interessierte, aneinander. Das ist die soziale Marktwirtschaft und die ist ein zartes Pflänzchen, die ist zu schützen. Diese Mäßigung im Markt selber, aber die Logik selbst führt dazu, dass das zu dieser Elimination übrigens gar nicht mal nur aufgrund der McKinseys dieser Welt sozusagen oder der Blankfeins und so weiter, sondern auch, weil sich das so aus diesem Prozess, da sind wir bei den Sachzwängen, ergibt. Was sind marktfremde Gesichtspunkte? Das ist einfach alles außer Kaufkraft oder Produktivität. Also der Verkäufer, den interessiert am anderen im Radikalzustand sozusagen nur dessen Kaufkraft. Das ist sozusagen das laufende Portemonnaie, was da rumläuft. Dann interessiert ihn nichts mehr daran. Und der Käufer, den interessiert auch nur seine Produktivität. Also vor allen Dingen natürlich der Käufer von Arbeitskraft ist hier vor allen Dingen relevant. Und ja, der Normalfall ist eben, dass da noch was anderes zählt. Wenn Sie zum Friseur gehen, dann verdinglichen Sie sich nicht wechselseitig. Sie interessiert nicht allein die Leistung. Und der Friseur interessiert an Ihnen auch nicht allein sozusagen das wandelnde Portemonnaie. Das ist aber sozusagen der Endzustand, wenn man so möchte, dieser Marktlogik. Zwei Beispiele dieser marktfremden Gesichtspunkte, die in dem Wirtschaften, dem marktlichen Wirtschaften eine Rolle spielen. Ich zitiere immer ganz gerne Peter Drucker. Peter Drucker ist Management-Guru, vielleicht haben Sie den Namen mal gehört. Und man sieht dabei, dass einige Management-Theoretiker, vor allen Dingen amerikanische Management-Theoretiker, gar nicht diese Radikalität gepredigt haben, sondern beinahe das Gegenteil. Es gibt ein, ich übersetze, es gibt eine Sache, die, ich sag mal, die Marktradikalen, hier sind es die Analysten, nie verstehen werden. Und das ist die Wirtschaft, das sind die Unternehmen. Die glauben, die Unternehmen machen Geld. Unternehmen machen Schuhe. Was heißt das? Das heißt, im Normalfall ist das Unternehmen nicht bloß ein Instrument der höchstmöglichen Gewinnerzielung, sondern da geht es sachlich um eine gute Sache, die gut gemacht werden soll. Der Beruf soll gut, sollen gute Schuhe in dem Fall gemacht werden. Man kann es auf alles Mögliche beziehen. Und damit kann man Geld verdienen. Dann muss man nicht alles daran gesetzt haben, damit die Gewinne so hoch wie möglich sind, dass es die Gewinnmaximierung hat. Vielleicht auch Gewinne wollte man natürlich erzielen damit, klar. Aber es geht um die gute, zunächst mal um die gute Sache und damit kann man dann Geld verdienen. Eine ganz erstaunliche Aussage von Peter Drucker. Möglicherweise. Ich bin zu wenig Aristoteles kenne. Ein anderes Beispiel. Ich meine, es ist auch Ökonomie. Loriot. Spiegel-Interview vor einiger Zeit. Seitdem Wieke von Bülow mit dem Zeichnen von Cartoons, so formuliert er selber, irgendwie leben konnte, war Geld für ihn nie das Entscheidende. So formuliert er selbst. Die Frage des Spiegel, was dann? Andere Fragen wie, ist die Idee gut? Orientieren an der Sache, to make shoes, die Idee sozusagen. Damit kann man gut Geld verdienen. Das ist eigentlich das gute Wirtschaften sozusagen. An die marktfremden Gesichtspunkte sind natürlich gar nicht fremd bezogen auf das, was man da tut. Sie bilden den Gegenstand. Und dazu gehört auch sinnnotwendigerweise gegenüber der Kundschaft beispielsweise, dass man für die was tut. Damit verdient man Geld. Das ist sozusagen die soziale Marktwirtschaft, die durch die Radikalisierung zerstört wird. Und das ist das Problem. Ich könnte jetzt durchgehen, Sie kennen wahrscheinlich diese Beispiele. Heutzutage wird ja gesagt, Bildung wird immer wichtiger. Man kann sich fragen, wofür wird eigentlich Bildung immer wichtiger? Und was für eine Bildung wird eigentlich immer wichtiger? Gehen wir mal, ich habe hier was rausgesucht, das finden Sie in Deutschland, glaube ich, genauso. Schweizer Akademien der Wissenschaften, Zukunft Bildung Schweiz. Man kann ja auch Zukunft Bildung Deutschland nehmen. Anforderungen in das schweizerische Bildungssystem 2030. Jetzt kann man fragen, wer definiert eigentlich diese Anforderungen? Soll ich mal die Antwort geben? Das Marktprinzip definiert diese Anforderungen. Wissenschaft und Bildung sind die wichtigsten Ressourcen der Schweiz, vielleicht auch Deutschlands, im internationalen Wettbewerb. Aha, Wissenschaft und Bildung werden schon mal als Ressourcen definiert. Stärkt das, was ich hier sage, die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz oder Deutschlands? Ich weiß es nicht. Vielleicht schwächt es sie sogar. Bildung ist zu optimieren. Davon hängt ab, ob die Menschen in der Lage sind, die Chancen dieser Veränderungen im globalen Wettbewerb zum individuellen Vorteil, Wohlergehen zu nutzen und ob die Gesellschaft als Ganzes sich erfolgreich zu behaupten und nachhaltig weiterzuentwickeln vermag. Wo ist weiter? Da, wo man wettbewerbsfähig ist. Und was lernt man dabei? Ja, da muss man eben was lernen, das muss man eben wollen, da wird man erzogen dafür, dass man eben diese Veränderung als Chancen ergreift. Gute Bildung, es gibt also gute und schlechte Bildung, bedeutet Innovationsfähigkeit. Was heißt Innovationsfähigkeit? Was heißt innovativ? Übrigens alles normative Begriffe. Innovativ ist offenbar das, ich würde sagen, innovativ ist das, was Rentabilität steigert. Oder? Ist das was anderes? Wo man nichts verkaufen kann, es gilt nicht als innovativ, oder? Und das ist gute Bildung. Innovationsfähigkeit führt zu Wohlstand. Aber eben auch zu Kosten des Wohlstandes sozusagen. Das Leben wird immer stressiger. Und wir wandeln uns zu Hominis Oeconomici. Mit guter Bildung wird die Bevölkerung in ihrer Mehrheit befähigt, mit dem beschleunigten Wandel Schritt zu halten. Der fällt einfach vom Himmel. Wir sind nicht Herr der Lage. Wir glauben, wir seien Herr der Lage, indem wir uns anpassen. Sich neue Qualifikationen rasch anzueignen und flexibel auf die Veränderungen in der Arbeitswelt zu reagieren. Bildung wird hier umdefiniert als Humankapitalbildung. Wir stehen erst am Anfang dieser Entwicklung übrigens, wenn wir ihr nicht Einhalt gebieten. Ich komme zu einer Quintessenz. Ein guter Markt, ethisch guter Markt, ist ein begrenzter Markt. Das ist meine Hauptbotschaft. Wie jetzt eben schon bei der Gewinnmaximierung, hier auch im Allgemeinen. Das Prinzip Markt ist unter gar keinen Umständen rechtfertigungsfähig. Also das Prinzip Markt, das heißt die Überhöhung dieser Marktlogik zum ethisch Richtigen überhaupt. Es kommt daher darauf an, den Markt in Grundsätze des guten Lebens und des fairen Zusammenlebens einzubetten. Nochmal, habe ich hier nicht auf eigener Folie definiert, die beiden Fragen gegenüber dem Wettbewerb sind ja die. Erstens kann man nüchtern fragen, lohnt sich der Stress noch? Das ist aber keine hinreichende Frage, denn der Wettbewerbsprozess ist ja ein Interaktionszusammenhang. Nicht nur wir stehen sozusagen einer Natur gegenüber und fragen, lohnt sich der Aufwand noch, die Wiese zu mähen oder sowas? Das ist ja arbeitszeitlicher Zusammenhang, wettbewerblicher Zusammenhang. Darum müssen wir immer auch die Frage stellen, dürfen die Wettbewerbsfähigen, die weniger Wettbewerbsfähigen und Willigen dazu zwingen, zur unternehmerischen Lebensform zwingen? Das ist eine deutlich ethisch hochrangigere Frage. Das sind die beiden Fragen, die anstehen. Sind die Bedingungen noch fair? Also lohnt sich es noch und sind die Bedingungen noch fair? Es geht also zwingend darum, den Markt in Grundsätze des guten Lebens und des fairen Zusammenlebens einzubieten. Da sehen Sie das, die beiden Seiten. Gutes Leben, aber da fragt sich immer die Frage, für wen denn eigentlich gut? Und dann sind wir bei der Fairness-Frage. Und das wussten schon einige der Väter der sozialen Marktwirtschaft. Röpke vor allen Dingen. Ich glaube, die waren innerlich gespalten, die haben dann für den Wettbewerb votiert, soll überall herrschen, aber dann kamen auch Bücher wie Jenseits von Angebot und Nachfrage und Maß und Mitte. Es bedarf auch des Maßes. Die Marktwirtschaft ist, oder der Markt, würde ich lieber formulieren, ist nicht alles. Sie muss in einen höheren Gesamtzusammenhang eingebettet sein, der nicht auf Angebot und Nachfrage, freien Preisen und Wettbewerb beruhen kann. Da der freie Wettbewerb nach allen Seiten an einen Rand stößt, dessen Überschreitung wir nicht wünschen können, bedarf er der Dämpfung und der Moderierung. Und zwar auf verschiedenen Ebenen der Moral des Wirtschaftens. Deute ich jetzt zum Schluss nur kurz an, weil ich merke, sonst wird es zu voll, glaube ich. Nur als Erinnerung. Also wenn es darum geht, die marktfremden Gesichtspunkte und hoffentlich richtige marktfremde, also Gesichtspunkte der Fairness in das Spiel zu bringen, dann geht das nicht nur auf der Ebene der unmittelbaren Marktinteraktion. Das ist ganz wichtig. Das passiert auch heute. Fairtrade und so weiter, es passiert eine ganze Menge, war heute nicht mein Thema. Das ist die Ebene des Individuums, auch des Unternehmens. Das ist die Individualethik und die Geschäftsethik schließe ich hier ein. Das reicht niemals nur aus. Wir brauchen immer auch die Ebene der Ordnungsethik. Hier geht es um Fairness im Umgang mit allen Beteiligten und dieser ist Raum zu geben. Das heißt, Abkehr von Gewinn oder auch Nutzenmaximierung. Da zählt man Gewinne, ja, aber letztlich zählt die Fairness im Umgang zwischen den Beteiligten. Also Voraussetzung ist, den Gewinn als Prinzip entthronen. Abkehr von Gewinnmaximierung, auch der sogenannten langfristigen. Aber hier würden wir uns, wenn wir allein darauf setzen würden, das tun uns viele gern, denken viele, das reicht aus, ja, Bewusstseinswandel und dann tun alles, tun alle es, was immer auch genau es ist, das ethisch Richtige. Das würden wir uns komplett überfordern, gerade wegen des Wettbewerbs. Darum rasch, selbst wenn alle verantwortungsvoll wären, wären wir doch überfordert, die moralische Verbindlichkeit hier hat ihre Grenzen. Wir wären rasch die Dummen im Wettbewerb. Darum bedarf es eben einer Ordnungsethik oder Institutionenethik. Man kann beide Begriffe verwenden. Und die soll sicherstellen, dass der Verantwortungsbewusste im Wettbewerb nicht der Dumme ist. Und insofern, ich benutze gerne den Begriff von Angela Merkel. Die hat ja schon vor der Krise schon davon gesprochen, das war eigentlich der Paradigmawechsel, der gar nicht so recht wahrgenommen wurde. Die hat davon gesprochen, Globalisierung gestalten. Und später kam sie sozusagen neue Formulierung für den Anspruch der sogenannten sozialen Marktwirtschaft, eigentlich müsste man faire Marktwirtschaft sagen, faire und begrenzte Marktwirtschaft, und hat den Begriff der menschlichen Marktwirtschaft eingeführt. Also ohne diese Ebene der Rahmenordnung, der Regeln, die sind sanktionsbewehrt, das ist das Recht, ist diese menschliche Marktwirtschaft nicht zu erreichen, weil sonst der Verantwortungsbewusste der Dumme wäre. So. Und das, noch letzter Hinweis, das muss heute natürlich global passieren. Weil der Wettbewerb sich heute global abspielt. Keine Frage. Politik muss heute Weltinnenpolitik sein. Wer ein politisches Programm schreibt, welches nicht weltinnenpolitisch ausgerichtet ist, das Papier ist es nicht wert, auf dem es geschrieben ist. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.